Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Meine heutige Gästin ist Frau Doktorin Susanne Hochreiter. Herzlich willkommen bei Care.
Vielen Dank für die Einladung.
Und für alle, die uns zuhören und sich jetzt gewundert haben, warum ich Gästin sage und das vielleicht ein bisschen eigenartig in ihren Ohren klingt, Sie haben es erraten, das ist unser heutiges Thema. Es ist Weltfrauentag und wir sprechen mit einer Expertin über das Gendern. Bevor wir anfangen, wie immer eine ganz kurze Vorstellung von unserem heutigen Gast. Frau Doktorin Susanne Hochreiter ist Literaturwissenschaftlerin am Institut für Germanistik der Universität Wien und verantwortlich für Gleichbehandlungsfragen an der Uni Wien. Sie forscht im Bereich neuere deutschsprachige Literatur und Gender Studies. So, nun als Gästin beim Care in Action Podcast. Das ist zum Beispiel etwas, das ich selbst schon gehört habe, mir auch gedacht habe, klingt eigenartig. Dann habe ich es ein paar Mal verwendet. Dann habe ich natürlich nachgelesen in Vorbereitung auf heute. Und man muss es eigentlich nicht verwenden, auch wenn man gendert korrekt, müsste man nicht Gästin sagen, ist eigentlich eine Überbetonung. Ich habe mir nur gedacht, fangen wir so an, weil offenbar sprechen wir über ein hochbrisantes Thema, wenn man so die öffentliche Debatte dazu verfolgt und auch die Medien. Aber ganz am Anfang, auch als Expertin für Gleichbehandlungsfragen, was bedeutet der 8. März für Sie? Bedeutet er überhaupt was für Sie oder ist das eher ein trauriger Anlass?
Also vielen Dank nochmal für die Einladung auch zu diesem Thema, in der Tat sehr brisant. Und der 8. März ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Tag. Er ist nämlich nicht nur ein Tag der Solidarität mit Frauen, Mädchen, und das inkludiert auch natürlich Transpersonen weltweit, sondern es ist auch ein Kampftag. Es ist ein Tag, wo es um den Kampf für politische Rechte geht. Und wir haben diesen Kampf immer noch zu führen. Es ist kein Tag, an dem wir uns Nelken und Rosen erwarten und wo man uns, weiß ich nicht, vielleicht einen Abwasch abnimmt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir uns für Rechte einsetzen und um die geht's weltweit.
Das ist ja genau die Arbeit von Care. Also wir kämpfen wirklich im Sinne des Wortes weltweit für, es geht immer um die Rechte zu kennen, aber es geht auch um Zugang und Partizipation am wirtschaftlichen Leben, am sozialen Leben in einer anderen Art und Weise, als das viele Gesellschaften ihren Mädchen und Frauen ermöglichen. Ist es bei uns auch noch ein Kampf, würden Sie sagen?
Absolut. Ich sehe das absolut so. Es ist leider so, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt sehen, dass es Ungleichverteilungen auf verschiedenen Ebenen gibt. Und Gender ist da drinnen aber ein ganz wichtiger Faktor. Wir sehen, wie viel Arbeit Frauen leisten, die unbezahlt bleibt oder weniger wertgeschätzt wird. Wir sehen, wie viel weniger Frauen Zugang haben zu Ressourcen, aber auch zu bestimmten Positionen, zu Fragen von Repräsentation, politisch oder überall dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, gibt es immer noch zu wenig Frauen.
Hat sich an der Uni eigentlich ein bisschen was geändert? Weil ich höre immer, dass mehr als die Hälfte der Studierenden, auch die abschließen, junge Frauen sind. Ja. Aber die Anzahl der Lehrenden und der Professoren, Professorinnen, hat sich da was getan in den letzten 20 Jahren?
Es hat sich auf jeden Fall was getan. Nicht zuletzt deshalb, weil wir eine entsprechende Gesetzgebung haben, weil es auch diese Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen gibt, weil wir Frauenförderungs- und Gleichstellungspläne haben, die sehr, sehr wichtig sind, die uns auch ein Kontrollinstrument in die Hand geben für Besetzungsverfahren, für Stellen. Aber nichtsdestoweniger gibt es immer noch Schieflagen. Das ist zum Teil abhängig von Fächern, aber auch über alle Fächer hinweg sehen wir gerade auf der Ebene der vollen Professuren wirklich immer noch Defizite. Und auch dort, in meinem eigenen Fach, das ist ein geisteswissenschaftliches Fach, gibt es einen sehr, sehr hohen Anteil von Frauen bis in die höchsten Ebenen. Aber auch dort ist es so, wenn wir nicht aufpassen, können sich diese Verhältnisse schnell wieder verändern.
Das heißt, dieser Prozess ist noch lange nicht, dass er nicht abgeschlossen ist, ist ohnehin klar. Aber auch wir hier in unserem reichen Herkunftsland können uns nicht zurücklehnen und sagen, naja, ist eh schon so viel gemacht, den Rest macht jetzt jeder selbst. Weil das kommt mir ein bisschen so vor, dass das sich zunehmend so verorten lässt, oder täusche ich mich?
Na, ich würde Ihnen recht geben. Ich sehe es auch so. Ich habe den Eindruck, dass es, und vielleicht liegt es auch daran, dass es immer wieder weniger Bewusstsein gibt, habe ich den Eindruck. Also es gibt aus meiner Sicht sehr widersprüchliche Bewegungen oder Stränge in der Gegenwart. Wir haben einerseits hochfeministische, top engagierte, ganz junge Frauen und Frauen, sage ich jetzt immer auch mit Stern, weil es auch um intergeschlechtliche und transgeschlechtliche Personen gibt, um non-binäre Personen, also alle, die sich auch einer konventionellen Geschlechternorm entgegenstellen oder das auch nicht leben wollen. Die sind zum Teil ja auch MitstreiterInnen in diesem Kampf um gleiche Rechte und gleiche Teilhabe, um ein solidarisches Miteinander. Und wir sehen aber auf der anderen Seite Backlashes zur gleichen Zeit. Und das finde ich schon interessant, dass wir all diese Bewegungen zur gleichen Zeit haben. Und ich finde es auch interessant, dass wir sehen, wie das politisch jeweils, sage ich mal, nutzbar gemacht wird. Alles, was sozusagen jetzt konservativ positionierte Personen sind und Parteien oder auch nach rechts gehend, arbeiten mit einem traditionellen Rollenbild. Ich sage jetzt mal traditionell. Ja. Und das impliziert zwei Geschlechter und eine Geschlechterhierarchie, aus meiner Sicht ganz klar. Und es wird den Leuten auch weiß gemacht, dass wir alles erreicht haben. Wir haben kein Thema mehr angeblich mit Gleichstellungsfragen. Und so wird das also ein bisschen ein Luxusproblem,
wir haben abgetan,
wir haben ja nichts Besseres zu tun, Thema irgendwie ein bisschen dargestellt und es verkennt aber, wie hart erkämpft die Rechte, die wir heute haben, waren und wie bedroht sie immer wieder sind. Stichwort zum Beispiel Abtreibung, generell sozusagen das Recht auf den eigenen Körper zu haben, ist, glaube ich, immer noch ein wichtiges Thema. Und es gibt nicht wenige Kräfte, auch in diesem Land und international, die gerade über dieses Thema auch versuchen, den Zugriff auf
Das ist zu haben. Ein fantastisches Beispiel, das Sie bringen, weil ich bin immer selbst wirklich geschockt, wenn ich sehe, wer da alle mitredet. Man kann ja jetzt zu dem Vorgang an sich stehen, wie man möchte, aber es soll der Gesetzgeber in jedem Fall ermöglichen, dass das ohne Gesundheitsgefährdung und ohne moralisches oder ich würde sogar sagen pseudomoralisches an den Pranger stellen passiert. Und wie unsere Hörer und Hörerinnen wissen werden, Care arbeitet weltweit auch im Bereich wirklich Frauengesundheit, Zugang zu Versorgung, Zugang zu Verhütungsmitteln. Das ist alles nichts Selbstverständliches. Und wenn ich mir anschaue, was wir in Europa, nur Stichwort Polen, bevor dem Regierungswechsel für Debatten führen und auch teilweise hier bei uns noch, also da wird einem wirklich schummrig und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es ist eigentlich sträflich, wer sich alle äußert, wenn es um uns, um unsere intimste Entscheidungsfähigkeit geht, sehen wir selbst in hochentwickelten Europa, nicht so weit von den Vereinigten Staaten, will ich diesbezüglich gar nicht sprechen, dass man Frauen zutraut, dass sie selbst über sich entscheiden. Also das ist ja wirklich eigentlich unglaublich, dass wir ähnlich alt wie wir sind, da sitzen, oder?
Ja.
Und uns darüber überhaupt unterhalten müssen. Und ich finde, fast Gleiches gilt auch für das Gendern. Denn Care ist eine Organisation, wo das ganz normal ist, dass man das tut. Es ist auch wirklich nicht Rocket Science. Also man muss es sich angewöhnen. Ja. Und dann ist das einfach so. Und dann braucht man aber auch nicht ständig drüber nachdenken und ständig neue Bilder damit erzeugen, wie lächerlich das denn ist, weil offen gestanden finde ich die Instrumentalisierung fast schon lächerlich. Na, wir sind eh mit gemeint. Also das ist, und das bringt mich auch ein bisschen zum Anlass. Ich kann die Frage nicht Ihnen nicht stellen, weil ich habe sie hochgradigst bewundert. Ich spreche jetzt von einem Zeit im Bild-Interview, das am 23. Jänner in der ZIB 2 stattgefunden hat. Der Armin Wolf hat sie eingeladen, gemeinsam mit dem Kulturjournalisten Heinz Sichowski. Der Anlass war wieder die wiederaufbrechende Debatte in höchsten Regierungskreisen, dass man damit also jetzt endlich aufhören solle. Und das Interview war trotz der wirklich, also er ist ja nicht umsonst unser Anchorman in den News, also wirklich einer sehr guten Gesprächsführung, war das ja fast kein Interview, weil sie waren stoisch, ich bewundere sie dafür. Ich habe immer gesagt beim Zuschauer, ich hätte es nicht so hingekriegt. Und sie haben versucht, das wirklich zu erklären und hatten halt ein Gegenüber, das irgendwie seine Rolle gesehen hat, ich mache das jetzt einfach lächerlich und ich kenne mich eh nicht aus, aber ich erzähle halt irgendwas, oder? Wäre Ihr Befund auch so ähnlich?
Heinz Jachowski ist ein sehr engagierter Kulturjournalist, der auch in Sachen Literatur sich sehr eingesetzt hat und ich glaube, dafür schätzen wir ihn alle. Das, was mich irritiert an den Argumenten oder dem, was hier sozusagen als Argument behauptet wird, ist, dass ich vieles davon ist aus meiner Sicht nicht stichhaltig. Und das irritiert mich einfach auch als Wissenschaftlerin, weil ich auch zur Kenntnis nehmen muss, in der Gendern-Praxis gibt es manche Probleme. Also zum Beispiel Sabine Krome, die Leiterin des Rats für deutsche Rechtschreibung, war jetzt auch eingeladen im Nationalrat als Expertin und hat das dort nochmal deutlich gemacht. Also auch der Rat für deutsche Rechtschreibung ist natürlich für Gleichbehandlung aller Geschlechter. Aber wie wir das in Sachen Rechtschreibung korrekt machen, ist nochmal eine andere Frage. Und das ist auch deren Aufgabe. Heinz Jachowski hat argumentiert, dass es für den Spracherwerb ein Thema sein könnte und dass es möglicherweise nicht barrierefrei ist. Ich kann dazu sagen, ja, in dem Moment, wo das vielleicht in ein Regelwerk kommt, werden wir uns damit bestimmt beschäftigen. Und auch der Gender-Leitfaden der Universität Wien hat sich mit diesen Fragen beschäftigt, also bevor wir ihn dann sozusagen offiziell verabschiedet haben. Wir haben auch die Vertreterinnen verschiedener Gruppen gehört, die gesagt haben, das ist jetzt für die Sprachausgabe für sehbehinderte Personen zum Beispiel schwierig, den Gender-Stern zu realisieren. Aber es gibt technische Machbarkeiten, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele dieser GegnerInnen des Genderns diese Argumente vorschieben, weil es einfach einen Unwillen gibt. Also auch dieser Einsatz für die deutsche Sprache, den betreiben manchmal Leute, die mit der Brechstange mit der deutschen Sprache umgehen und wo ich nicht sehen kann, dass es eine besondere Sensibilität gibt und schon gar nicht gegenüber den Personen, die sich sprachliche Repräsentation wünschen. Ich sehe von jenen, die sich gegen das Gendern wenden, nicht eine besonders frauenpolitische Aktivität oder ein Engagement. Mir wäre das alles recht, ne? Also wenn es Parteien gibt, die sagen, wir wollen nicht gendern, aber dafür ein fantastisches frauenpolitisches Programm haben, sage ich juhu.
Ja? Sprache bildet ja Realität ab.
Sprache
bis zu einem gewissen Grad zumindest.
Bildet auch Realität.
Ja.
Und ja, das, gestaltet
und das,
auch
genau, Realität. Genau, und das sind ja die Bilder, die wir im Kopf haben.
Ja. Richtig?
Und Sie haben da ein gutes Beispiel gebracht in dem Interview. Ich glaube, es war in dem Interview, da habe ich woanders gelesen. Also, dass gewisse Berufsgruppen, weil es ist ja heute wirklich normal, dass man sagt, ich bin Juristin, oder?
Ja.
Oder ich bin Ärztin.
Ja.
Also, ich kenne jetzt Gott sei Dank niemanden, der sagt, ich bin Arzt als Frau. Das ist normal. Also,
verbreitet.
Sehr verbreitet, sagen wir.
Ja.
Aber es gibt natürlich Berufe, die nicht so gängig sind. Oder ich sage, ich bin Geschäftsführerin. Ich bin Geschäftsführer. Ja. Aber es gibt natürlich Berufsbilder, es werden jetzt die wenigsten erreichen, aber es gibt ja wirklich eine ganze Anzahl, auch an weiblichen Astronautinnen, wo das Bild im Kopf automatisch ein männliches ist. Ist es das bei Ärzten auch noch, Ihrer Einschätzung nach?
Aus meiner Sicht und in meiner eigenen Praxis, wenn ich von Ärzten spreche, sehe ich Ärzte. Und es ist interessant, es gibt so Wendungen, ne? Ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Friseurin.
Ja, genau.
Ja, oder ich gehe zum Friseur. Also das sind so Praxen, wo sich was einschleift und ich bin überzeugt davon. Für mich gilt das, je nachdem, wie genau ich formuliere, habe ich die entsprechenden Bilder im Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass es für andere Personen anders ist, aber vielleicht nochmal die historische Dimension da drinnen. Von dem Moment an, wo wir Wählerinnen haben, kann ich nicht mehr nur von Wählern sprechen. Es gab historisch Zeiten, da gab es nur Wähler.
Ja? Oder mehr. Jetzt ist das, glaube ich, am kürzesten her. Ja, da war das noch gar nicht so.
Und es gab eine Zeit, da gab es nur Studenten.
Ja. 100 Jahre her.
Ja, das ist alles noch nicht so lange her. Und von dem Moment an aber, wo Frauen Zugang haben zum Studium, wo es also Studentinnen gibt und Kommilitoninnen gibt und irgendwann auch Professorinnen gibt, kann ich nicht mehr ein generisches Maskulinum behaupten, das gleichermaßen alle bezeichnet. Das funktioniert nicht. Es ist eine Gebrauchspraxis, die dominant war, aber das gibt der Praxis nicht recht.
Und verorten Sie an den Universitäten, dass man sich da leichter generell damit tut? Oder ist das genauso wie außerhalb der Unis? Oder gibt es da mehr Bereitschaft?
Ich denke, es kommt darauf an, womit sich jeweilige Studierende und Forschende schon beschäftigt haben. Also wenn es eine Auseinandersetzung gibt, zum Beispiel mit Frauengeschichte oder Geschlechtergeschichte, muss man sagen, generell, wenn es eine Sensibilität für den Umgang mit Sprache gibt, alles was sozusagen kulturwissenschaftliches Wissen ist, wo auch so eine historische Dimension drinnen ist, ich glaube, da fällt es ein bisschen leichter. Es gibt Fächer, in denen das einfach keine Dimension ist des Faches und daher viele Menschen mit demselben Wissen ausgestattet sind wie jede Person in diesem Land. Und da gibt's auch Unklarheit, Unsicherheit, Widerstände, warum, wozu soll es gut sein? Und es gibt Frauen, die zum Beispiel diese Informen mit dem Suffix hinten dran auch als eine Art Verkleinerung erleben und daher das nicht haben möchten. Okay. Dass es sozusagen eine Ableitung ist von the real thing. Ne? Also das ist so wie
amerikanische Schauspieler und die Frau Doktorin.
Exakt. Ja. Oder das wie amerikanische Schauspielerinnen sagen, ich will nicht Actress sein, sondern ich bin Actor.
Können Sie dem was abgewinnen?
Argumentation? Ja, ich kann dem insofern was abgewinnen, weil wir ein Problem haben, das dahinter steckt. Mhm. Nämlich, dass aus meiner Sicht Weiblichkeit als Konzept und gebunden an Frauen als weibliche Personen immer noch abgewertet wird. Wir leben, glaube ich, in einer Geschlechterordnung, wo Weiblichkeit weniger wertvoll erscheint. Strukturell, aber auch für manche Individuen. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein Problem.
Obwohl wir mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
Exakt, ja. Obwohl das der Fall ist, glaube ich wirklich, dass wir ein patriarchales Erbe immer noch zu verarbeiten haben, wo wir zwar sehen und lange wissen, dass es für alle Geschlechter ungeheuer wertvoll wäre, wenn wir diese alten Normen über Bord werfen können. Ich will auch nicht, dass Männer ihre Gefühle verbergen müssen. Ich will, dass Männer eine Vielfalt an Lebensentwürfen haben können. Genauso wie alle. Ich will, dass Frauen und andere Personen den gleichen Anteil am Kuchen haben. Ich wünsche mir das für uns alle. Ich glaube, es wäre auch für Männer weniger Druck. Es gibt zwar die patriarchale Dividende, aber die hat einen Preis. Mhm. Also dieses Plus, das sozusagen Männer als Männer vielleicht erfahren in einer Gesellschaft, hat auch einen wirklich hohen Preis.
Den vielleicht auch gar nicht mehr alle zahlen wollen.
Und den, glaube ich, auch viele Männer nicht mehr zahlen wollen. Mhm. Genau.
Und wir wissen ja auch, das ist ja nicht etwas, was wir beide jetzt hier glauben, sondern es gibt ja wirklich empirische Studien drüber, also zumindest bei Ländern, die im umgangssprachlich als Entwicklungsländer bezeichnet werden, dass wenn Staaten in die Gleichstellung und auch im Zugang zum Arbeitsmarkt und Zugang zu Bildung investieren, für Mädchen und für Buben, dass diese Länder dann erfolgreich sind, erfolgreicher. Also eines der Beispiele, wo man das gemessen hat, jetzt vor der letzten Wirtschaftskrise, die aber auch andere Gründe hatte, war zum Beispiel Sri Lanka, wo man das ganz gut sehen konnte, dass die Ausbildung von Frauen und die Bewusstmachung der Rechte der Frau durch verschiedenste Maßnahmen wirklich gut gegriffen hat. Also es hat auch wirklich wirtschaftliche Gründe, dass man sich das überlegen sollte, das sogenannte Empowerment. Weil ich persönlich halte es für das Allerwichtigste, dass Frauen und Mädchen sehr gut ausgebildet sind, ihre Rechte kennen, sie dann auch in Anspruch nehmen können und dass man dann auch ein eigenes Einkommen hat. Das halte ich offen gestanden auch in unserer Gesellschaft, egal wie gut es einem im Einzelfall gehen mag oder weniger gut. Es gibt ja auch viele Leute hier, denen es nicht so gut geht. Aber dass man als Frau in jedem Fall mehr zu sagen hat, öffentlich wie im privaten Raum, wenn man ein eigenes Einkommen verfügt. Ich sehe Sie nicken. Sie stimmen mir dazu.
Ich stimme voll.
Und ich denke mir, das müssten wir noch viel stärker propagieren, auch in unserem öffentlichen Narrativ, dass das etwas ganz Selbstverständliches ist. Und da muss es dann halt auch die Einrichtungen geben, über die auch so wahnsinnig viel diskutiert wird. Ich selber habe keine Kinder, aber ich weiß natürlich von meiner Familie und von vielen Kolleginnen und Freundinnen, das muss dann halt auch Einrichtungen geben, auch außerhalb von Wien, die einem ermöglichen, dass man teilhat an einem wirtschaftlichen Erwerb und an einem wirtschaftlichen Leben. Und die berühmte Care-Arbeit, die ja nicht nach unserer Organisation benannt wird, aber das ist jetzt auch so ein neues Modewort, die Care-Arbeit, sollte man sich auch aufteilen. Das ist ja eigentlich auch das Normalste von der Welt, wenn man einen gleichen Blick auf die Geschlechter hat, oder?
Ja, absolut. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Das ist auch eine der frühesten Forderungen der internationalen Frauenbewegungen, ist wirtschaftliche Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, Autonomie, Bildung und Selbstbestimmtheit. Die ist daraus auch erwächst, also auch eine emotionale Unabhängigkeit. Wir sehen Frauen gefangen in Beziehungen, weil sie abhängig sind. Das ist eine Katastrophe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass auch über MeToo-Bewegung und so weiter auch diese zahlreichen Abhängigkeiten, Missstände, Missbrauchserfahrungen
aufgezeigt
wurden, dass die Frauen hier zu Wort gekommen sind. Und es waren nicht nur Frauen, aber es sind immer Abhängigkeitsverhältnisse, die solchen Missbrauch begünstigen.
Glauben Sie, dass heute auch noch viel unter den Teppich gekehrt wird?
Absolut. Das glaube ich und das befürchte ich.
Trotz der MeToo-Bewegung.
Ja. Wir sehen das auch aus unserer Beratungspraxis, wenn sich KollegInnen an uns wenden, dass es die größte Sorge ist immer, dass es Konsequenzen hat. Mhm. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die beschuldigte Person. Ja, also was passiert, wenn XY jetzt den Job verliert, weil er de facto
sich nicht ordentlich verhalten
hat. Ja. Das sind große Sorgen, die die KollegInnen haben.
Dies betrifft nicht der, der es macht, nee, macht sich da weniger betrifft. Sorge offenbar.
Der macht sich keine Sorgen. Also da gibt's ja oft Wahrnehmungen, die großes Erstaunen darüber, dass jemand der Meinung ist, man hätte etwas
Grenzüberschreitendes gemacht.
Grenzüberschreitendes gemacht, danke für das Wort, genau.
Ja. Naja, ich weiß schon sehr genau, wovon Sie sprechen, weil das natürlich auch etwas ist, was in Abhängigkeitsverhältnissen ganz stark geprüft werden muss und wo man sich wirklich bewusst machen muss. Und das ist letztendlich auch der Bereich der Nothilfe, wo also sehr viele Menschen sehr schnell versorgt werden müssen. Und in der Regel macht Care das mit Menschen vor Ort. Das sind nicht Sie und ich, die dann da stehen und die Care-Pakete oder Geld oder was immer da gerade nötig ist, verteilen, sondern das sind international besetzte Teams. Aber der Schwerpunkt ist immer auf lokal. Ja? Und da müssen wir Schulungen abhalten, nicht nur ein Gender-Training, da muss wirklich sehr, sehr viel eingehalten werden. An Due Diligence nennt sich dieser Prozess, dass man wirklich sicherstellen kann, nicht nur, dass die Hilfe finanziell richtig ankommt, sondern auch, dass in diesem Prozess des Helfens das so gemacht wird, dass alle, die daran beteiligt sind, ihre Rechte gewahrt sehen und dass das in einem auch menschenrechtlich ordentlichen Rahmen abläuft. Mhm. Ja. Also oft ist ja die Grenze eine schmale, ja?
Ja.
Wenn man sagt, ich hätte gern zwei davon, gehen wir auf ein Café. Mhm. Also da hört sich schon auf.
Ja.
Ja. Also ich erzähle das auch so, dass auch die Hörerinnen und Hörer merken, was für eine komplexe und schwierige Sache das Helfen an sich ist, wenn man das so leichtfertig sich vorstellt, oft, naja, da schicke ich halt wo was hin. Aber wer entscheidet denn dann, wer etwas bekommt? Und es ist eine der Spezialitäten von Care. Wir helfen natürlich nicht nur Frauen und Mädchen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir schauen drauf, dass die auch was bekommen. Mhm. Weil ich habe das so oft gesehen, die würden wirklich oft weggedrängt werden. Oder sie könnten Dinge, die verteilt werden, gar nicht nach Haus schleppen oder in Lagern. Die sind riesengroß, da würden wir uns schwer tun, dass wir da jetzt ein Backel mit 30 Kilo Grundnahrungsmittel vom Fleck kriegen. Mhm. Und da geht's ums blanke Überleben. Das heißt, da müssen wirklich Spielregeln eingehalten werden, wie auch Frauen und Mädchen ihre Hilfeleistungen erhalten. Also wir helfen allen, aber wir schauen drauf, dass auch die, die sich nicht so leicht tun und die halt körperlich nicht so stark sind, auch zu ihren Sachen kommen. Das ist bei der Katastrophenhilfe.
Ja, ja.
Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von sogenannten Entwicklungsprojekten. Ich sage das so genannt, weil Entwicklung findet statt, ob eine NGO vor Ort ist oder nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe auch von EU-finanzierten Projekten, wo es dann wirklich darum geht, die Frau in der Arbeitswelt, der Zugang zum Arbeitsmarkt, der Zugang zur Bildung. Und da geht es dann schon mehr ganz stark in die Richtung, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also was ist noch in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Ja, also es ist ein hochkomplexes Thema.
Ist es, ja.
Auch wenn wir alle schon oft sagen, jetzt schon wieder das Gendern, das ist irgendwie, haben wir keine anderen Probleme, aber es ist Teil der anderen Probleme, die wir haben. Und deshalb sprechen wir heute mit Ihnen, um uns das auch bewusst zu machen. Es ist nicht nur, dass irgendein Politiker oder eine Politikerin jetzt billiges Kleingeld macht mit wir hören auf zu gendern, sondern es ist Teil der anderen Probleme und deshalb müssen wir uns darüber unterhalten. Mhm. Ich möchte gerne eine Gallup-Umfrage zitieren von Dezember 23. Da haben sich 61% der Bevölkerung gegen eine Verwendung von gendergerechter Sprache in der Verwaltung ausgesprochen. Hat Sie das überrascht?
Das hat mich nicht überrascht. Froh hat es mich aber auch nicht gemacht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, was ich vorhin angesprochen habe, als eine Frage von Wissen oder Information. Einerseits tatsächlich darüber, was sind sozusagen gegenwärtige, aber auch historische Geschlechterverhältnisse. Ich glaube, viele Menschen haben das nicht mehr am Schirm, dass vieles von dem, was jetzt sozusagen Rechte sind und noch zu erkämpfen ist, wirklich nicht alt ist und immer wieder auch bedroht ist. Dass viele Menschen tatsächlich, weil sie nicht sprachlich repräsentiert sind, auch unsichtbar gemacht werden. Mhm. Also intergeschlechtliche Personen, die als intergeschlechtliche Personen leben wollen, sind eben dann weder Mann noch Frau, sondern intergeschlechtliche Personen. Da gibt es jetzt eben diese Möglichkeit einer dritten Geschlechtsoption, die ja auch rechtlich verankert ist. Darum überrascht es mich ja auch, dass PolitikerInnen heute damit werben, dass wir nicht gendern oder nur sozusagen binär gendern, weil es nicht gesetzeskonform ist.
Warum macht man das? Was ist Ihr Befund? Weil ich meine, wir schreiben auch in jedes Stelleninserat männlich, weiblich, divers. Firmen wie große Prüffirmen machen das auch. Also das machen nicht nur NGOs. Wenn ich jetzt heute Inserate anschaue, macht das eigentlich jede große Firma. So, warum ist das für uns kein Problem? Jetzt für große Unternehmen. Und dann kommt es immer wieder mal, wird es hervorgezogen. Ist es vielleicht, weil man solche Umfragen natürlich kennt und sich denkt, naja, da locke ich jetzt ein paar Leute damit. Ist es so einfach?
Ich fürchte, es ist so einfach.
Oder will man es selber nicht?
Ich glaube, es ist ein Mittel zum Zweck. Leute, die den Eindruck haben, das ist politisch eine Fehlentwicklung. Ne? Also es gibt Menschen, die haben den Eindruck, wir haben wichtige Sorgen und unwichtigere Sorgen und stellen diese Verbindung nicht her zwischen der sprachlichen Praxis und dem, wie manche Leute in diesem Land leben und was das für die bedeutet. Ja. Und was es für die meisten Frauen bedeutet, auch nicht sprachlich bezeichnet zu sein oder wenn wir vor allem die sprachlichen Möglichkeiten haben. Ich glaube, es wird hier in einer aus meiner Sicht auch missbräuchlichen Weise eine Art Diskurs geführt, der tatsächlich antifeministisch ist im Kern und der sich nicht nur in Wahrheit gegen eine Genderpraxis wendet, sondern gegen viele Forderungen, Ansprüche und politische Agenden, die daran geknüpft sind, die eben letztlich eine konsequentere Gleichstellung bedeuten, die, so wie Sie das vorhin formuliert haben, mehr Möglichkeiten und gleiche Möglichkeiten zur Partizipation einfordern und sich nicht abspeisen lassen mit einem Status quo, der de facto auf vielen Ebenen eine Stagnation ist. Ja, auch wenn es in mancher Hinsicht immer wieder Initiativen gibt und politische Schritte gesetzt werden. Aber im Grunde genommen, Stichwort Betreuung, Kinderbetreuung in diesem Land, liegt vieles im Argen.
Wenn man sich mit Gleichstellung beschäftigt und dies in besonders exponierten armen Ländern tut, dann gibt es schon so ein bisschen den Diskurs, naja, wir müssen schauen, dass möglichst viele Frauen in Positionen kommen und dann werden sich viele Probleme anders darstellen. Die Geschichte lehrt uns das leider nicht, dass Frauen, die also jetzt politisch ein sehr hohes Amt haben, dann wirklich weniger Krieg führen würden oder sich mehr darum kümmern würden, dass ihre Geschlechtsgenossinnen anders behandelt werden. Es gibt ja also gerade viele südliche Länder auch, wo es Regierungschefinnen gibt, die also ihre Interessen genauso machtpolitisch durchsetzen, wie das jeder Mann tun würde. Ist das, kommt man ohne dieses Agieren oder börsennotierte Unternehmen, gibt es ja auch einige Frauen, die wirklich in Top-Positionen sind, die hört man nie über diese Themen sprechen. Die wollen das möglicherweise auch gar nicht. Was ist Ihr wissenschaftlicher Blick drauf?
Nein, das kann ich nur persönlich beantworten. Ich habe verschiedene Vermutungen zu dem Thema. Sie wissen da sicher deutlich mehr darüber als ich. Aber die eine Vermutung ist, dass Personen, die ganz raufkommen, bestimmte Spielregeln einhalten müssen, um dort hinzukommen. Das gilt für Personen jeden Geschlechts und für Frauen umso mehr, wenn sie sich beweisen wollen in einem bestimmten Feld. Dann müssen sie jeden Verdacht von sich bringen, dass sie bestimmte Vorteile erlangen, weil sie Frauen sind. In Wirklichkeit kriegen sie meistens Nachteile, aber unterstellt wird ja oft, dass Frauen sich irgendwelche Vorteile sozusagen verschaffen qua Geschlecht.
Deshalb ist ja auch die Quotenfrau nicht so beliebt, ne?
Deshalb ist die Quotenfrau nicht beliebt. Und wenn Sie zum Beispiel an der Uni Wien mit Mathematikerinnen sprechen, mit Physikerinnen sprechen oder mit anderen Kolleginnen in Fächern, die Männer dominiert sind, dann hören Sie genau das, ja? Wir wollen wegen unserer wissenschaftlichen Leistung wertgeschätzt und anerkannt werden. Und nicht über den Frauenförderungsplan, ja? Das Problem drinnen ist, dass es einen Grundbias gibt, der Frauen, und da gibt es tatsächlich auch Studien, über ihre ganze Karriere hinweg konstant benachteiligt. Das heißt, jeder Ausgleich, der sich hier anbieten würde, wäre ja nur gerecht, aber wird eben dann als eine Art ungerechte Bevorteilung von Frauen wahrgenommen. Also es ist eine sehr schiefe Geschichte. Und dann nochmal zurück zu den Frauen, die Top-Positionen haben, aber nicht notwendigerweise Frauen unterstützen. Wahrscheinlich gibt es viele komplexe Antworten dazu. Eine Antwort sind die Spielregeln, die wir schon erwähnt haben, aber damit verbunden ist auch, dass Frauen nicht notwendigerweise miteinander solidarisch sind. Darum ist auch dieser 8. März nochmal für mich so wichtig, dass wir auch nochmal lernen oder auch besser lernen in diesem Land, miteinander solidarisch zu sein und besser oder stärker auf das zu schauen, was uns verbindet, denn auf das, was uns trennt. Weil meine Feindin ist nicht sozusagen meine Kollegin oder meine Nachbarin oder meine Mitarbeiterin oder meine Chefin, sondern es sind Strukturen, die Frauen und inter- und transgeschlechtliche und non-binäre Personen generell benachteiligen. Das heißt, für mich geht's auch darum, dass wir schauen, was sind sozusagen Möglichkeiten oder auch andere Möglichkeiten, diese Welt gemeinsam neu zu gestalten. Und zwar auf Basis eines Wissens über Geschlechtergeschichte und auf Basis einer Verantwortlichkeit, die wir haben, wenn wir mal in einer bestimmten Position sind, dass wir dort Entscheidungen treffen können, die andere sind. Und es gibt zum Glück ja auch die Vorbilder im Business und es gibt die Vorbilder in der Politik, die aufstehen und ihre Stimme dafür nützen, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.
Das ist auch genau, was Care in den Frauen in Stärkungsprojekten, das klingt so abstrakt, aber das ist ja auch ganz genau, worum es in den ganzen Projekten, die Sie nicht nur auf unserer Webseite finden, geht. Das nennt sich dann Meaningful Participation, weil es ist natürlich nicht genug, dass nur Frauen am Tisch sitzen, weil wir sehen ja auch, in allen Ländern, in denen ich tätig sein durfte, habe ich also hoch ausgebildete intellektuelle Frauen getroffen, die jetzt auch nicht unbedingt mit jeder Bäuerin sich zusammensetzen und dann irgendwelche Gesetzesentwürfe diskutieren, nur weil die dann halt ins Parlament gekommen ist. Ja? Das heißt, wenn man wirklich Struktur verändern will, dann kommt man nicht drum herum, dass man Frauen eine sehr gute Ausbildung zukommen lässt, weil das ist ja das Werkzeug, wie auch Leute wie wir uns Gehör verschaffen können, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Das würde ohne dem Rückgrat, dem Bildungsrückgrat nie im Leben in dem Ausmaß funktionieren, wie wir das beide tun können. Mhm. Und ich finde, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, dass Ausbildung auch bei uns hier, ja, wenn das immer nur gesagt wird, naja, es sollen mehr Mädchen in die MINT-Fächer gehen, ja, sehr schön, aber da muss man auch dafür ausgerüstet sein,
ja,
und gefördert werden entsprechend.
Und zwar sehr früh.
Sehr früh, genau.
Und Gendern hilft.
Genau.
Wie wir gehört haben, es gibt diese Studie, die sagt, in dem Moment, wo wir gendern und Berufsbezeichnungen gendern, dann sind solche Berufe für alle zugänglicher oder wirken zugänglicher. Und das finde ich doch bemerkenswert, nämlich auch für die Buben.
Natürlich.
Berufsziele erscheinen dann erreichbarer, wenn ich sie in einer gegenderten Form präsentiere.
Wir haben ein Beispiel, jetzt ohne diese politische Richtung zu favorisieren, aber wir haben ein Beispiel aus Deutschland, wo dieser Witz hier vorhanden ist, wo Kinder Eltern fragen, gibt es eigentlich auch Bundeskanzler? Weil es so eine lange Kanzlerschaft gegeben hat, durch die Kanzlerin Merkel, dass halt viele Kinder nichts anderes gekannt haben. Und das ist ein wunderbares Beispiel, dass durchaus das funktioniert in beide Richtungen, wenn man halt entsprechend Vorbilder hat, oder?
Genau. Ich denke auch, das ist ganz wichtig. Und eben sprachlich können wir da viel machen, aber auch über eine Solidarität, wo wir einander zuhören und stärken. Ich glaube, das ist wirklich essentiell. Und dieses Lernen ist keine Einbahnstraße, sondern so, glaube ich, wie es im Rahmen von Care sehr respektvoll gepflegt wird, ein Lernen im Austausch.
Ja, und wir sehen aber auch natürlich, dass in Ländern, wo Frauen wirklich strukturell ganz schlecht behandelt werden, ich meine, das kann man ruhig nennen, das Beispiel, also Afghanistan ist also wirklich ein Fall, wo man nur, weil man als Mädchen geboren wurde, nicht mehr als die Grundschule absolvieren darf, wo es viele intellektuell gebildete Frauen gibt, die sagen, naja, wir werden bald keine Ärztinnen, keine Richterinnen mehr haben. Also wo Frauen wirklich aus dem Alltagsleben systematisch verdrängt werden. Und das ist also ein Schaden nicht nur für die Gesellschaft in Afghanistan, sondern auch ein wirtschaftlicher Schaden, der enorm ist und also eigentlich unbeschreiblich. Also man kann das gar nicht auf unsere Angestellten, Kerset, 40 Jahre in Afghanistan tätig und wir haben sehr viele Frauen, die da arbeiten. Deshalb sind wir ja auch zu den Frauen am Land, hatten wir auch Zugang. Das ist ja nicht nur in Afghanistan so, dass man sich als Frau leichter tut in gewissen Gesellschaften. Und durch die Gesetzgebung ist dann wirklich so geworden, dass sie nicht mehr nur mehr in Begleitung eines Mannes aus der Familie oder gar nicht mehr arbeiten durften. Und wir waren dann vor der schwierigen Entscheidung, arbeiten wir weiter in Afghanistan, was wir als Care so entschieden haben. Es hat auch andere gegeben, die gesagt haben, nein, dann hören Sie auf. Aber man muss sich halt auch immer vergegenwärtigen, wenn man ich sage nicht, dass die anderen Organisationen das leichtfertig entschieden haben, aber wenn man rausgeht, dann kann man halt dem humanitären Mandat nicht mehr folgen. Und das ist dann natürlich schon noch stärker und sollte meiner Meinung nach sehr wohl dann weiter ausgeführt werden, weil da geht es dann wirklich um Leben und Tod für tausende Leute und das möchte man ja auch nicht unbedingt mit verursachen.
Ja, das sind ungeheuerliche Dimensionen und zugleich, weil Sie vorhin angesprochen haben, unser gemeinsames Alter, als meine Eltern geheiratet haben in den 60er Jahren, das war ein anderes Ehe- und Familienrecht. Ja. Und das hat auch bedeutet, die Frau muss dorthin gehen, wo der Mann hingeht. Die Frau muss den Mann fragen, ob sie arbeiten darf, etc.
Ich habe das noch gefunden in den Unterlagen meiner Eltern, dass mein Vater unterschrieben hat. Meine Mutter war Buchhalterin.
Ja.
Und da habe ich das noch gefunden.
Ja, und das ist nicht so lang her.
Nein.
Das ist nicht so lang her. Und ich glaube, das gilt sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wenn wir jetzt hier auf einem anderen Niveau und mit vielen Privilegien auf vielen Ebenen diese Themen diskutieren. Aber die Grenzen und die Grate sind sozusagen schmal, dass sich die Dinge wieder verändern können. Und wir wissen das, wie schnell eine bestimmte politische Ausrichtung Dinge nachhaltig verändern kann. Das heißt, in die eine oder in die andere Richtung. Wir sehen es auch in Nachbarländern, welche politischen Entwicklungen das beinhaltet. Und wir haben auch gesehen in Ungarn, die ersten Maßnahmen, die es gab es zum Beispiel gegen Genderforscherinnen und gegen Universitäten, gegen die LGBTIQA-Community. Mhm. Das heißt auch, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass alle sozusagen sexuellen Dissidentinnen, alle die sozusagen Normen nicht erfüllen, die sind, die zuerst bedroht sind dann von solchen politischen Agenten. Ja.
Ja, was man halt auch sehr leicht übersieht, ist, dass sich das dann sehr schnell auch auf andere Gruppen ausbreiten kann,
genau.
Die am Anfang gar nicht das für möglich halten, dass sie das auch betrifft. So alt sind wir zwar noch nicht, dass wir schon aus der Geschichte etwas lernen, aber das kann man gut sehen, egal wo man hinschaut, dass es dann sehr, sehr schnell ist. Und wir arbeiten ja auch selbst in Ländern, wo die LGBTQ-Gemeinde also wirklich unterdrückt und diskriminiert wird und wo man sein Leben riskiert, wenn man eine andere sexuelle Orientierung als die Staatsführung sich wünscht, hat und ausleben möchte. Und wir sehen ja auch, was für furchtbare Auswirkungen das hat. Aber auch wiederum da muss eine Organisation wie CARE sich auch dann entscheiden, arbeite ich weiter in so einem Land oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir das heute, und ich bin seit über 30 Jahren in dem Bereich tätig, kritisch anschauen, wo wir Hilfe leisten und gemeinsam mit der Bevölkerung immer mit der Zivilbevölkerung an Konzepten und Ideen arbeiten, wie das Leben für alle besser gestaltet werden kann, so naiv das klingt in dieser Aussage, da bleibt immer weniger über. Weil wir sehen also dramatische Verschlechterungen in vielen Ländern, die schon viel weiter waren. Und was mich so bedrückt ist, dass man das jetzt auch hier anfängt zu sehen. Wir waren ja eigentlich schon viel weiter.
Ja.
Und hat das vielleicht auch mit einer Urangst zu tun? Weil, wie Sie vorher gesagt haben, naja, das tradierte, traditionelle Bild, ja, das gibt's ja meistens nur mehr in den Köpfen. Es gibt's schon noch, aber es ist nicht so, wie es uns erzählt wird. Weil heute haben alle Menschen auch bei uns Wahlmöglichkeiten, wie sie ihr Leben gestalten. Und sehr viele machen das halt nicht mehr so, wie das manche gerne darstellen. Es gibt's noch, aber es ist jetzt nicht, dass das jeder so macht. Und vor allem die das bemühen, diese Bilder, machen es oft am allerwenigsten so.
So ist es.
Das ist ja das, was so spannend ist.
Ja.
Ist das jetzt vielleicht, dass sich die das eh selber wünschen würden, dass wir das hinkriegen? Oder ist es generell eine Angst vor großer Veränderung? Weil wir stehen ja irgendwie schon, ist ein großes Wort, Zeitenwende, weiß ich nicht, ob man sagen soll, aber wir stehen schon an mehreren Bruchkanten, würde ich sagen.
Ja.
Und es ist nicht nur, das Gendern ist ja nur eine Mini-Kante
der
großen Teile, die sich gerade verschieben, oder? Ja. Also vor einer digitalen Revolution, mehr oder weniger, egal wie man es benennen will, aber es wird was Gröberes sich hier verändern, oder?
Absolut.
Die Gesellschaft hat sich ja schon verändert. Bei uns darf man ja leben, wie man möchte und sich auch bekennen zu seiner, theoretisch darf man das.
Rein rechtlich schon.
Ist aber immer der erste Schritt,
das
Rechtliche, oder?
Ja.
Also wenn es nicht da wäre, wäre es schlechter.
Absolut. Ich meine, erkämpft ist es trotzdem auch worden von Communities. Also wenn wir jetzt denken an die Rechte für Transpersonen oder intergeschlechtliche Personen oder auch für Lesben und Schwule in diesem Land, auch noch nicht so lange her. Und
ganz kurz.
Dass wir ja diese Rechte haben. Was ich ungeheuerlich finde, es gibt dominante Diskurse oder Diskurse über die gute alte Zeit. Ich weiß nicht, wann die gewesen sein soll.
Ich auch nicht. Gut, das ist ansprechend.
Niemand weiß, wann die gewesen sein soll. Mir ist es ein Rätsel. Also die 70er Jahre vielleicht, die von manchen idealisiert werden, wo es so ein Narrativ von Aufschwung und Liberalisierung gegeben hat. Aber niemand fand die 50er Jahre in Österreich toll. Niemand fand die Zwischenkriegsjahre toll, von den kriegs- und faschistischen und nationalsozialistischen Zeiten schon gar nicht zu reden. Und zu Zeiten der Monarchie war es zwar multikultureller insgesamt im Habsburger Reich, aber sicher nicht angenehm zu leben.
Sicher für den Großteil der Bevölkerung nicht.
Wir reden
uns gar nichts vormachen.
In der Literatur gerne über das feine Jäckel und über die wunderbare Literatur von Hoffmannsthal und Schnitzel und reden aber nicht darüber, wie viele Menschen unter anderem in Wien unter bitterster Armut gelebt haben und gehungert haben. Das ist kein Thema mehr.
Ja,
also auf diese ganze die Dimension.
Verklärung, die touristische Verklärung.
Und es haut nicht hin. Also es haut auch in den Geschlechterrollen nicht
hin.
Niemand hat das gut gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau das gut gefunden hat, geprügelt zu werden oder vergewaltigt zu werden in der Ehe.
Ja, oder auch im Haushalt tätig.
Oder reduziert zu sein auf Haushaltstätigkeit.
Ja.
Es tut mir leid. Also ich glaube, es ist, weil Sie diese Frage gestellt haben, ich glaube, es geht tatsächlich um Bilder, die helfen, Komplexität zu reduzieren. Mhm. Bilder, die helfen, die Idee von Kontrolle über das eigene Leben zu haben, die klare Orientierungen geben.
Das wird ja auch immer gefordert. Man braucht mehr Navigationshilfe quasi.
Ja, aber und gleichzeitig sind die Dinge, so wie Sie sagen, hochkomplex. Mhm. Wir haben eine mega digitale Revolution.
Und ständig in Bewegung. Und das kann einem Angst machen manchmal.
In der Tat. Und ich finde, worüber wir tatsächlich reden sollten, weil wir jetzt von Armut und von Privilegien gesprochen haben, es kann auch nicht sein, dass es Armut in einem der reichsten Länder der Erde gibt. Mhm. Das muss ich schon sagen. Also für mich sind das alles soziale Fragen.
Mhm.
Und ich denke, dass es sehr viel mehr möglich wäre in Österreich, in Europa, auch in anderen Ländern wahrscheinlich, wenn ich eine andere Sozialpolitik gestalte. Und zwar eine, die Klimaverträglichkeit, um das auch noch zu sagen, nicht ausschließt, sondern unterstützt.
Also eine Verteilung der vorhandenen Ressourcen, sei es Wissen, sei es Zugang zum Arbeitsmarkt, sei es die Nutzung unserer natürlichen Ressourcen, weil das hängt ja alles zusammen.
Absolut.
Ich kann jetzt nicht umhin, Sie zu fragen, wie Sie die Wissenschaftsskepsis, die ja in Österreich sehr ausgeprägt ist, woher kommt denn das? Ich habe das schon vielen gescheiten Leuten gestellt, diese Frage, weil es ist ja wirklich spannend, zuletzt, ich repliziere kurz, wir haben den Gerfried Stocker interviewt im Ars Electronica Center und das ist ja wirklich ein beeindruckender Ort. Und gleichzeitig ist mir da immer eingefallen, aber Oberösterreich ist auch ein beeindruckender Ort, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was es da gegeben hat an Impfskepsis und an Wissenschaftsfeindlichkeit. Ich möchte auf die Umstände nicht näher eingehen. Und ich habe auch erst unlängst wieder gelesen, dass wir in Österreich wirklich Wissenschaftsskepsis als Problem haben. Also wie gibt's denn das?
Ich fürchte, und also es gibt sicher gescheite Menschen, die dazu schon gearbeitet und geforscht haben. Ich bin jetzt hier nicht informiert genug, aber aus meiner persönlichen Auffassung her glaube ich, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum und vielleicht in Österreich besonders lang gepflegt haben, Hierarchisierungen, also sozusagen auch Eliten, die tatsächlich sozusagen Zugang hatten auch zu Bildung, die lange Zeit nicht in der Breite zugänglich war. Das heißt, geknüpft ist an Wissenschaft möglicherweise eine Vorstellung von, das sind sozusagen besonders reiche, besonders privilegierte Leute.
Im Elfenbeinturm.
Im berühmten Elfenbeinturm. Nicht bedenken, dass ich genauso einkaufen gehen muss und genauso mein Bad selber putz und mein Grand irgendwie zusammensuchen muss oder was auch immer ich im Alltag mache. Aber ich denke, dass hier tatsächlich solche Vorteile auch wirksam sind, die damit zu tun haben, dass die Studierten immer glauben, sie wissen was gescheiter und von vielen tatsächlich ja auch keine Ahnung haben. Aber so wie ich meiner Installateurin oder meiner Rauchfangkehrerin nicht in ihr Handwerk pfuschen würde, weil die würde sich wundern, wenn ich sage, aber wieso, mein Therme hat gestern auch noch funktioniert, warum soll es heute nicht sein? Und sie wird mir das erklären, wie das ist, werde ich es nicht in Frage stellen oder zumindest mir das Argument anhören. Das Gleiche würde ich mir erwarten, dass wir als WissenschaftlerInnen ernst genommen und angehört werden, weil wir beschäftigen uns mit dem Zeug intensiv.
Ja. Das ist Ihr Beruf.
Das ist mein Beruf. Ja. Und das ist so wie jede Bäckerin, jede Verkäuferin, jeder Tenniscoach, was auch immer der Beruf ist, kompetent ist in dem, was sie tun, sind das WissenschaftlerInnen auch. Und das ist unser Job. Und unser Job ist auch, weil wir in der Regel öffentliche Universitäten haben, aber auch die privaten machen das natürlich. Das ist unsere Aufgabe, dieses Wissen zu generieren und zur Verfügung zu stellen und zu diskutieren.
Und kritisch auch zu diskutieren und zu hinterfragen in dieser Fülle an Quellen, die es heute gibt, herauszufinden, welche die sind, auf die man bauen sollte.
Genau.
Und welche die sind, die man eher nicht verwenden sollte.
Und nun finde ich es bemerkenswert, wenn in einem TIP-Interview oder bei vielen anderen Gesprächen das Gegenüber das Argument nicht hört. Mhm. Das erstaunt mich, um sanft zu sagen.
Das muss man aber trainieren. Und diesen Diskurs, der findet halt auch immer kürzer statt.
Das ist wahr. Und da denke ich auch, dass die Politik eine Aufgabe hat, einen öffentlichen und einen politischen Diskurs zu gestalten, wo Argumente, sachliche Argumente, Fakten zur Kenntnis genommen und gehört werden.
Und das wo ist man auch aushält, dass wer anderer das ein bisschen anders sieht.
So ist es.
Aber dann sollten die Fakten eigentlich die Entscheidung.
Ja, und immer natürlich, wie man die würdigt und welche Schlüsse man daraus zieht und welche Strategien man jetzt angeht. Wenn man sagen, wie gehen wir denn um damit, dass Frauen weniger Zugang haben zum Beispiel zu bestimmten Ämtern oder Positionen. Was ist die Strategie, die uns am erfolgreichsten erscheint? Da gibt's wahrscheinlich wirklich massiven Diskussionsbedarf. Aber ich kann nicht darüber diskutieren, dass es so ist, dass Frauen in vielerlei Hinsicht benachteiligt werden.
Was passiert, wenn Frauen und Mädchen nicht nur strukturell benachteiligt werden, sondern auch wirklich aufgrund ihres Geschlechts keine Schule besuchen dürfen, keine ärztliche Versorgung haben, nicht ordentlich zu essen kriegen. Man glaubt es kaum, aber Essen wird wirklich in Familien so zugeteilt, dass als erstes essen die Burschen, die Buben, Dann dürfen die Mädchen älter Vater und dann die Mädchen am Schluss und ganz zum Schluss ist die Mutter. Was dazu führt, dass in Ländern Unterernährungsregionen sind, wo man das nie von außen erwarten würde. Und es wird ja auch in unserem Bereich vieles einfach behauptet. Ja, wenn man sagt, na ja, der Hunger, der ist am Vormarsch. Und das ist wirklich traurig und nicht so in so großen Regionen in der Regel, wie das vor 20, 25 Jahren war, sondern man sieht in relativ entwickelten Gebieten, genau was ich jetzt gesagt habe, dass also Kinder zum Beispiel chronisch unterernährt sind, weil einfach nicht genug drauf geschaut wird, dass die Kinder ordentlich sich ernähren und essen. Was ein bisschen auch den Kreis zu unserem Gespräch führt, wie wichtig es ist, dass Mädchen und Frauen gebildet sind. Es geht ja nicht nur um akademische Bildung, es geht auch um praktische Bildung, wie was füttere ich meinem Baby?
Genau.
Und was kann das vertragen und wovon nimmt das Kind zu und wovon eben nicht? Also Bildung in jeder Hinsicht, das würde ich mir wirklich wünschen, dass das größer geschrieben wird, weltweit, aber auch hier bei uns in Österreich. Wie geht's weiter mit dem Gender in Ihrer Einschätzung nach und kommen wir da auf eine positive Wendung zum Schluss? Wird sich das durchsetzen und werden wir in 5 Jahren sagen, so, das war's jetzt. Darüber braucht man nicht mehr diskutieren.
Bei allem, was schwierig ist und bei allem, was herausfordernd ist, habe ich ein großes Glück und ein großes Privileg. Ich arbeite mit jungen Menschen, mit Studierenden, die mich immer sehr glücklich machen, deshalb, weil ich sehe, wie klug, wie differenziert, wie engagiert diese jungen Leute sind. Und bei allem, was auch die natürlich Recht haben auf unterschiedliche Meinungen, bin ich sehr zuversichtlich, wenn ich diese jungen Leute sehe und auch mit welchem Einsatz, mit welchem Mut sie manche Themen anschauen, dass wir gute Fortschritte machen werden in Summe. Ja, das kann sein, dass wir Unterschiedliches erfahren werden und die Zeiten sind in der Tat herausfordernd. Aber ich bin immer zuversichtlich, solange es Menschen gibt, junge ebenso wie ältere, die teilen wollen, die solidarisch sind und die die Welt zu einem besseren Platz machen wollen. So wie Sie. Danke.
Vielen Dank, Frau Doktorin Susanne Hochreiter. Dann arbeiten wir gemeinsam dafür, dass diese Welt ein besserer Platz für möglichst viele Menschen wird. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.